Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh my God.
What's going on?
What just happened?
What's going on?
What's going on? Oh my God!
Der Anschlag in Manchester und was danach passiert ist, das ist das erste Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen. Hallo.
Update.
Es ist Montagabend, kurz nach 10:30 Ortszeit in Manchester ist das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in der Manchester Arena gerade zu Ende gegangen. Tausende Besucher verlassen den riesigen Konzertsaal.
Well, the lights came up after the concert.
Nach dem Konzert gingen die Lichter an. Alle bereiten sich darauf vor zu gehen und plötzlich ist da dieser laute Knall. Alles wackelt und alle fangen an zu rennen, zu schreien, zu weinen. Wir haben dann den nächsten Ausgang gesucht.
Im Eingangsbereich hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, bestätigt später Manchesters Polizeichef Ian Hopkins.
We believe the attacker was carrying an improvised explosive device, which he detonated. Causing this atrocity.
Die Bombe soll mit Nägeln und Bolzen bestückt gewesen sein, um möglichst viel Leid zu verursachen. Mindestens 22 Menschen sterben, etwa 60 werden verletzt, viele davon schwer. Einige der Opfer sind Jugendliche und Kinder. Vor Ort war wohl nur ein Täter, sagt die Polizei. Unklar ist aber, ob er Hintermänner hatte. Dazu laufen jetzt die Ermittlungen, sagt Großbritanniens Premierministerin Theresa May heute.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man. But they now need to know whether he was acting alone or as part of a wider group. It will take some time to establish these facts, and the investigation will continue.
May bestätigte auch, dass Polizei und Geheimdienste wohl wissen, wer sich in Manchester in die Luft gesprengt hat. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen sie aber noch keinen Namen nennen. Im Zusammenhang mit dem Selbstmordanschlag wurde im Laufe des Tages ein 23 Jahre alter Mann festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird, ist aber noch nicht bekannt geworden. Mittlerweile hat die Terrormiliz IS den Anschlag für sich reklamiert. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. In Großbritannien ist der Wahlkampf erst einmal ausgesetzt. Schweigeminuten wurden abgehalten, die Fahnen wehen auf Halbmast. Viele Politiker beschwören jetzt den großen Zusammenhalt in der Gesellschaft, darunter Manchesters Bürgermeister Andy Burnham, aber auch Angela Merkel und Premierministerin May.
I want to thank the people of Manchester. They gave the best possible immediate response to those who seek to divide us.
Den Menschen in Großbritannien versichere ich, Deutschland steht an ihrer Seite.
This attack stands out for its appalling, sickening cowardice. The terrorists will never win.
Die feigen Terroristen werden niemals siegen, sagt May da. Ganz ähnlich formulierte es US-Präsident Donald Trump, der die Täter nicht Monster, sondern Verlierer nennen will.
Evil losers. I won't call them monsters, because they would like that term. And we'll have more of them. But they're losers. Just remember that.
Theresa May hat mittlerweile Manchester besucht, um sich ein eigenes Bild der Lage zu machen.
We all, every single one of us, stand with the people of Manchester at this terrible time.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz verurteilen viele Menschen den Anschlag von Manchester. Melanda schreibt auf tagesschau.de, das scheint jetzt die Terrorrealität Europas zu sein, die man bisher nur vom Nahen Osten kannte. Großveranstaltungen in Europa bergen allmählich ein echtes Gefahrenpotenzial. Elmar Bieber warnt auf Facebook, wir haben hier in Deutschland auch bereits über 660 islamistische Gefährder und über 10.000 Salafisten. Alles tickende Zeitbomben. Marc Brandes will sich nicht einschüchtern lassen. Das Attentat von Manchester war ein Anschlag auf Offenheit, Toleranz, Lebensfreude, Demokratie und Freiheit. Wir lassen uns diese Werte von niemandem nehmen, weder von den Attentätern noch von politischen Gruppierungen, die aus solchen Attentaten Kapital schlagen wollen, um unsere Gesellschaft und unser Wertesystem umzubauen. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet in einem Artikel das Attentat in Manchester als einen Anschlag auf die Jugend. Raphael Lüthi fragt in den Kommentaren, wie sieht es aus mit den britischen Bomben im Mittleren Osten? Ist das nicht auch ein Anschlag auf die Jugend? Sibel Afci schreibt bei Spiegel Online, du sparst monatelang auf dieses Konzert, versprichst an diesem Abend deinen Eltern, dass es nicht spät wird. Doch du kommst nie wieder heim, weil du auf diesem Konzert getötet wurdest. Warum? Und auch von Martin stellt auf tagesschau.de eine Frage. Warum kann die Polizei der Welt, das gesamte Militär der Erde und jeder verfügbare Geheimdienst nicht zusammenarbeiten und diesem Spuk endlich ein Ende setzen?
Was sonst noch wichtig war?
Donald Trump hat seine Nahostreise beendet. In diesen Minuten wird er schon in Rom erwartet. Es ist das erste Mal, dass er als US-Präsident europäischen Boden betritt. In den letzten Stunden war er in Israel und den Palästinensergebieten unterwegs. Er will, wie schon viele US-Präsidenten vor ihm, den Nahostkonflikt lösen. Anfang des Monats war er da noch recht optimistisch.
Let's see if we can find a solution. It's a something that I think is frankly maybe not as difficult as people have thought over the years.
Den Nahostkonflikt zu lösen ist vielleicht gar nicht so schwer, wie viele Leute immer geglaubt haben, meinte er da. Immerhin gab es von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas heute erstmal Zustimmung für Trump.
Wir bekräftigen unsere Bereitschaft, einen historischen Friedensschluss mit Israel zu erzielen und dabei mit ihnen zu kooperieren. Und wir bekunden unseren Willen, mit ihnen bei der Bekämpfung von Terrorismus zusammenzuarbeiten.
Abbas stellte allerdings weiter Bedingungen. Vor allem will er die Zwei-Staaten-Lösung durchsetzen mit einem freien Palästina. Das ist in Israel nach wie vor hoch umstritten. Trump versuchte am Nachmittag, beide Seiten von der Wichtigkeit von Friedensverhandlungen zu überzeugen. Und dabei gab er zu, dass es vielleicht doch nicht so leicht werden könnte.
Making peace, however, will not be easy. We all know that. But with determination, compromise and the belief that peace is possible, Israelis and Palestinians can make a deal.
Während Präsident Trump auf seiner ersten Auslandsreise ist, brennt zu Hause weiter die Hütte. Die Washington Post schreibt, dass Trump zwei hochrangige Geheimdienstmitarbeiter gebeten haben soll, öffentlich zu sagen, dass es keine Belege für Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gebe. Beide sollen diese Bitte abgelehnt haben. Mittlerweile nehmen auch einige republikanische Abgeordnete das Wort Amtsenthebungsverfahren in den Mund. Der Autobauer Daimler hat Besuch von der Staatsanwaltschaft Stuttgart bekommen. Wie Daimler sagt, sind mehrere Standorte durchsucht worden im Zusammenhang mit der Dieselabgasaffäre. Erste Ermittlungen gegen Daimler-Mitarbeiter laufen schon seit März. Es geht um möglicherweise manipulierte Abgaswerte, den Verdacht auf Betrug und strafbare Werbung. Daimler hat die Vorwürfe bis jetzt zurückgewiesen. In Deutschland sind die Grundrechte der Demokratie in Gefahr. Schuld sind staatliche Institutionen, heißt es im aktuellen Grundrechte-Report, der heute unter anderem von Pro Asyl vorgestellt wurde. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen sagen, dass der Staat beim Datenschutz und im Umgang mit Flüchtlingen falsch handelt. Sie halten zum Beispiel die Fußfessel für Gefährder und anlasslose Autokontrollen für eine Beschneidung der Grundrechte. Flüchtlinge werden nach Ansicht der Verfasser praktisch entrechtet. Als Höhepunkt dieser Entwicklung nennen sie die Diskriminierung durch das Racial Profiling der Kölner Polizei an Silvester. Das geplante Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ist gescheitert. Das hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mitgeteilt. Laut Kanzleramt wird sich das Kabinett vor der Wahl nicht mehr mit dem Thema befassen. Die SPD-Politikerin nannte das enttäuschend. Nahles warf Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sie verhindere damit ein Gesetz, das für hunderttausende Frauen den Weg aus der Teilzeitfalle bereitet hätte. Gescheitert sei das Vorhaben am Druck der Arbeitgeber. Der Gesetzentwurf lag dem Kanzleramt seit 6 Monaten vor. Hauptstreitpunkt war bis zuletzt, ab welcher Betriebsgröße Beschäftigte das Recht erhalten sollen, auf eine frühere Vollzeitstelle zurückzukehren.
My name is Bond. James Bond.
Mr. Bond, you have shot your last bolt.
We're not dead yet.
Das war Roger Moore Anfang der 80er Jahre. Der Schauspieler ist jetzt gestorben. Das hat seine Familie heute über Twitter mitgeteilt. Er wurde 89 Jahre alt. Vor kurzem war er in Krebs erkrankt. Bekannt wurde der Brite vor allem durch seine Rolle als Geheimagent 007. Roger Moore spielte den Spion 7-mal in den 1970er und 80er Jahren.
Was noch wichtig wird:
Morgen früh treffen sich Nord- und Südamerika, US-Präsident Donald Trump und der Argentinier Papst Franziskus im Vatikan. Es ist der Auftakt für Trumps Europastopp. Morgen will Trump auch noch den italienischen Präsidenten und den Ministerpräsidenten treffen. Danach geht's weiter nach Belgien zu König Philipp.
Und sonst in der Welt?
In Venezuela sind die Menschen wieder gegen die Regierung auf die Straße gegangen und wieder hat es dabei Tote gegeben. Bei Zusammenstößen mit der Polizei sind in der Hauptstadt Caracas 3 junge Demonstranten erschossen worden. Seit Beginn der Protestwelle vor rund 50 Tagen sind damit schon mehr als 50 Menschen gestorben. In Caracas waren diesmal etwa 20.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Zustände in den venezolanischen Krankenhäusern zu protestieren. Laut Ärztevereinigungen arbeiten viele Krankenhäuser nur noch mit 20% der notwendigen Arzneien. Die Säuglingssterblichkeit in Venezuela ist im letzten Jahr um 30% gestiegen. Die Zahl der Mütter, die bei der Geburt sterben, ist noch deutlicher nach oben gegangen. In Indonesien sind erstmals 2 schwule Männer öffentlich ausgepeitscht worden. Sie waren bereits letzte Woche verurteilt worden, weil sie Sex miteinander hatten. Nachbarn hatten das beobachtet und den Behörden gemeldet. Jetzt wurde das Urteil vollstreckt. Dafür wurde in der Provinzhauptstadt Bandar Aceh extra eine Bühne aufgebaut. Die beiden jungen Männer bekamen jeweils 85 Hiebe von einem Mann mit Kapuze. Mehrere hundert Schaulustige sahen zu. Das Urteil hatte international Protest ausgelöst. Homosexualität ist in Indonesien eigentlich nicht verboten. In der konservativen Provinz Aceh gilt aber seit einigen Jahren islamisches Recht. Und danach kann Sex zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern mit bis zu 100 Stockhieben bestraft werden. Heiraten für einen guten Zweck. In Nigeria hat ein Geschäftsmann am Wochenende 50 Frauen gleichzeitig geheiratet. Damit hat er jetzt insgesamt 90 Ehefrauen, denn schon letzten Monat hatte er 40 geheiratet. Nach einem Bericht des Daily Trust kommen die Frauen aus armen Verhältnissen. Unter ihnen sind auch viele, die im eigenen Land auf der Flucht sind. Die Massenheirat hat den Segen des Emirs von Gashua. Er hatte seine Moschee für die Hochzeitsfeier zur Verfügung gestellt und er dankte dem Geschäftsmann. Dieser hätte die Eltern der Bräute von einer riesigen Last befreit. Diese seien zu arm gewesen, um ihren Töchtern die Mitgift zu bezahlen. In Nigeria ist es zwar üblich, dass die Eltern der Braut ein Geschenk für ihre Tochter bekommen, das ist aber oft symbolisch. Die Mitgift für das Ehepaar dagegen nicht.
Wissensnachrichten.
Was macht uns eigentlich intelligent? War es die klassische Musik, die unsere Eltern uns schon im Bauch vorgespielt haben? Lag es an der guten Ernährung und dem positiven Umfeld? Oder waren es doch die Gene? Bisher ist das noch unklar. Ein internationales Forscherteam ist da aber gerade ein Stückchen weitergekommen. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie mal angeschaut. Jenny, wie viel weiter sind die Forscher denn jetzt?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Geht man jetzt von der Sicht der Forscher aus, dann ist es ein Riesenerfolg. Die haben das Gleiche nämlich schon mal versucht und da kam erstmal gar nichts bei raus. Aber jetzt haben sie es eben doch geschafft. Und zwar haben sie fast 80.000 Menschen IQ-Tests machen lassen und deren Erbgut parallel untersucht. Und so haben sie 52 Gene identifiziert, die mit Intelligenz zusammenhängen. 40 davon sind sogar komplett neu. Da wusste man vorher noch gar nicht, dass die was mit Intelligenz zu tun haben.
Ich denke gerade nach und sage, es kommt aber ein Aber. Aber?
Genau,
richtig?
Aber diese 52 Gene erklären eben nur zu einem kleinen Teil, wie intelligent jemand ist. Also sagen wir mal, bei dir sind jetzt alle 52 die guten Genvarianten. Trotzdem erklären die nur zu knapp 5%, warum du so unglaublich schlau bist. So gesehen ist der Fortschritt eigentlich eher klein.
Und die restlichen 95%, das sind Gene, die noch nicht entdeckt wurden? Oder hat das auch dann doch was mit der Umwelt zu tun, die Intelligenz?
Ja, mit Sicherheit beides. Das ist auch nicht unbedingt neu. Also Forscher versuchen ja schon seit einem guten Jahrhundert rauszufinden, was Intelligenz eigentlich bestimmt. Es gab zum Beispiel Zwillingsstudien, die zeigen, dass bis zu 80% der Intelligenz genetisch bedingt sind und die meisten dieser Gene sind tatsächlich noch unbekannt. Und weil da eben so viele Gene zusammenspielen, ist es auch so schwierig zu erforschen, wie Intelligenz und Gene genau zusammenhängen.
Okay, schwierig zu erforschen ist auch, wie die Evolution des Menschen abgelaufen ist. Afrika gilt ja als Wiege der Menschheit, aber eine neue Studie legt jetzt nahe, dass das auch ganz anders gewesen sein könnte.
Genau, ein Forscherteam aus Tübingen stellt darin die These auf, die Abstammungslinien von Menschen und Menschenaffen könnten sich in Europa getrennt haben, genau im östlichen Mittelmeerraum. Und das auch schon einige hunderttausend Jahre früher als bisher angenommen.
Das ist aber eine ganz schön steile These, oder?
Ja, die Wissenschaftler rechnen auch damit, dass es da noch heftige Diskussionen geben wird. Die Beweislage ist auch nicht gerade überwältigend. Die Forscher haben einen Unterkiefer aus Griechenland und einen Zahn aus Bulgarien untersucht. Ihre Analysen lassen aber vermuten, dass diese Fossilien von einer bisher unbekannten Vormenschenart stammen könnten. Die Zahnwurzeln, sagen die Forscher, seien nämlich weitgehend verschmolzen und das sei ein charakteristisches Merkmal des Menschen und untypisch für Menschenaffen. Außerdem datierten die Forscher den Unterkiefer und den Zahn auf ein Alter von rund 7,2 Millionen Jahren und damit wären diese Funde älter als der bisher älteste bekannte Vormensch aus Afrika.
Da muss aber erstmal weiter geforscht werden, wie übrigens auch auf dem Himalaya. Gestern hatten wir ja gemeldet, dass der Mount Everest einen Felsvorsprung verloren hat.
Konkret ging es da um den Hillary Step. Ein britischer Bergsteiger hatte auf Facebook gepostet, dass der nicht mehr da sei. Ein anderer britischer Bergsteiger sagte dem Sender BBC, der Fels sehe definitiv anders aus als früher. Der 12 Meter hohe Felsvorsprung wurde nach dem Everest-Pionier Edmund Hillary benannt und galt als das letzte große Hindernis auf der Südroute zum Gipfel. Experten hatten schon vermutet, dass der Fels während des großen Erdbebens in Nepal vor 2 Jahren eingestürzt ist.
Ist er jetzt aber doch nicht, oder wie?
Ja, also zumindest nepalesische Bergsteiger sagen jetzt, dass der Hillary Step noch intakt ist. Alles in Ordnung. Man könne ihn nur nicht gut sehen, weil besonders viel Schnee drauf liegt. Ein nepalesischer Bergführer sagte auch, dass er Bergsteiger seit dem Erdbeben um den Felsen herumleitet und dass die deswegen denken könnten, er sehe anders aus. anders aus als vorher.
Also jetzt Aussage gegen Aussage. Müssen wir selber gucken, wie es da aussieht.
Genau, also vielleicht gibt es da bald noch mehr News. Im Moment sind da ziemlich viele Bergsteiger unterwegs. Vielleicht kommen dann neue Einschätzungen rein.
Intelligenzgene, die Wiege der Menschheit und der Hillary Step. Danke, Jenny.
Wetter.
Im Osten und an den Alpen kann es in der Nacht noch Schauer geben. Sonst leuchten auf die Sterne bei Tiefstwerten um 10 Grad. Morgen ziehen im Norden und Osten neue Wolken auf und bringen auch ein paar Schauer mit. Im Westen und Südwesten scheint dagegen wieder oft die Sonne. Da werden es bis zu 25 Grad, sonst höchstens 20.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.